Hallo zusammen, herzlich willkommen bei World of Ghibli, eurem Anime-Podcast aus der Ramenbar Thomas-san in Fulda. Bei mir sitzt der Thomas, ich bin der Matthias und wir möchten mit euch heute Abend über einen neuen Film sprechen oder einen bekannten Film sprechen, sagen wir es mal so. Thomas, wie geht's dir?
Erstmal Konnichiwa und mir geht's heute fantastisch, großartig, blendend. Und mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
Das ist wunderbar, das passt heute zu dem, wie das Wetter heute auch war, die Sonne geschienen. Wir haben nämlich gerade eben festgestellt, dass es langsam wieder heller draußen wird und das schlägt sich ja gleich aufs Gemüt nieder.
Ja, jetzt ist es zwar inzwischen, während wir die Aufnahme machen, dunkel, aber ja. als wir hierher gekommen sind, um die Kameras aufzubauen, da war es noch hell.
Ja. Ja. Genau. Ja, und heute Abend, oder heute, für uns ist es Abend, für euch, keine Ahnung, wann ihr das guckt, wir sprechen heute mit euch über einen Film, der schon ein bisschen länger draußen ist, aber der in eurem Podcast bisher noch nicht vorkam, als Shaggy und du das noch gemacht haben, nämlich Suzume.
Genau, wir hatten lange vor, Suzume zu machen, aber aus besagten Gründen, wie man aus vorherigen Podcasts entnehmen konnte, haben wir es leider nie geschafft. Aber heute ist es endlich soweit. Wir sprechen über Suzume.
Wir komplettieren das Dreigestirn, das shinkaische Dreigestirn nenne ich es immer ganz gerne.
Ja.
Da sprechen wir heute Abend drüber. Und vielleicht gibst du uns einfach mal einen kurzen Überblick über den Film?
Selbstverständlich, eine kurze Zusammenfassung. Suzume erzählt die Geschichte der 17-jährigen Suzume Iwato, die in einer ruhigen Stadt auf Kyushu lebt. Ihr Alltag wird auf den Kopf gestellt, als sie auf einen mysteriösen jungen Mann namens Shota trifft, der nach einer Tür sucht. Gemeinsam entdecken sie eine alte, verwitterte Tür in den Ruinen einer verlassenen Stadt. Als Suzume die Tür öffnet, entfesselt sie eine Reihe übernatürlicher Ereignisse, die die Welt in Gefahr bringen könnten. Shota erklärt Suzume, dass er ein Schließer ist, der solche Türen versiegeln muss, um das Gleichgewicht der Welt zu bewahren. Zusammen begeben sie sich auf eine Reise durch Japan, um weitere Türen zu schließen und die Katastrophen zu verhindern, die aus ihnen hervorgehen. Die Reise wird zu einer emotionalen Entdeckungsreise, bei der Suzume sich ihren eigenen Ängsten und der Vergangenheit ihrer Familie stellen muss.
Suzume, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist der dritte Teil des shinkaischen Dreigestirns, der kam in Japan im November 22 in die Kinos, bei uns dann tatsächlich schon im Frühjahr 23, also verdammt schnell. Mhm. Und ging jetzt zu den anderen Filmen, da hat es dann noch ein bisschen länger gedauert. Und ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich das interessant finde, den mit den drei anderen Filmen zu vergleichen, was das Boxoffice angeht.
Und was ich man muss dazu sagen, wir reden von den letzten drei Shinkai-Filmen.
Genau,
es gibt ja eigentlich noch wesentlich
mehr. Genau, es gibt wesentlich mehr, aber das sind ja so die drei, die immer so am Zenit irgendwie vor sich hin.
Genau, also wir sprechen noch weiter von Your Name und Weathering with You,
genau.
Über die wir aber im Podcast schon geredet haben.
Ganz genau, also das ist für mich das shinkaische Dreigestirn, das halt so, das was alle kennen eigentlich. Natürlich hat Makoto Shinkai noch mehr gemacht. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht und die finde ich total faszinierend und ich weiß nicht so richtig, wie ich die für mich einordnen sollte. Also es gibt ja immer so das Opening-Wochenende, ne, und dann gibt es ja das Gesamtbrutto, was bisher so gelaufen ist. Und da finde ich total interessant, dass Weathering With You und Your Name am Opening-Wochenende genau gleich performt haben. Circa 1,8 Millionen an Einnahmen generiert haben.
Vielleicht ist es die maximale Anzahl an Menschen in Japan, die an Shinkai interessiert sind.
Und das ist so lustig, weil Suzume nämlich am ersten Opening 5 Millionen hatte. Der ist total geskyrocketed am Wochenende.
Dann hat Your Name und Weathering With You Früchte getragen.
Ja,
damit konnte er seine Fangemeinschaft wesentlich erweitern.
Was aber komisch ist, wiederum, wenn man da auf die Gesamtsumme guckt, ist er der Schwächste. Also, mein klar, Your Name, der schiebt ja bei allem, der glaubt, 358 Millionen hat er eingenommen insgesamt
weltweit.
Weathering With You 192 und Suzume nur 133. Also der hat dann extrem nachgelassen.
Na gut, aber die anderen hatten ja auch ein paar Jahre mehr Zeit, noch mehr einzuspielen. Ich meine, der wurde ja auch immer wieder gezeigt, klar. Zwischenzeitlich. Ja. Aber vielleicht hat es ja auch Gründe. Vielleicht können wir diesen Gründen auf den Grund gehen.
Deswegen sitzen wir ja hier und sprechen über diesen Film. Dann steigen wir doch mal direkt ein. Möchtest du beginnen oder soll ich anfangen?
Nee, wenn du schon dabei bist, fang du mal an.
Ja, also wir haben im Vorfeld immer wieder mal über den Film gesprochen, weil wir überlegt haben, wann machen wir den? Ne? Und da ist bei mir immer wieder so gefallen, dass ich persönlich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Film habe. Und wenn ich den so in die Filme einordnen müsste, also wenn ich denen drei so ein Ranking geben müsste, dann ist er für mich persönlich der schwächste.
Ja, ja. Da hast du in mir einen Partner in Crime gefunden. Ja. Ja.
Ja. Ich kann ja mal meine zwei größten Kritikpunkte äußern und dann können wir ja mal gucken, so inhaltstechnisch, wie das so vorangeht. Also meine zwei größten Kritikpunkte sind einfach, irgendwie werde ich mit Suzume als Charakter nicht warm. Also ich komme mit der irgendwie nicht so in Kontakt. Mhm. Keine Ahnung warum, das war in den anderen zwei Filmen ganz anders. Und ich finde, und ich habe ihn gestern Abend nochmal geguckt, weil ich dachte, okay, mussten wir frisch, nicht irgendwie letzte Woche, sondern gucke ihn einen Abend davor. Und es war genau das Gleiche, der verliert mich mittendrin immer. Immer so mittendrin ist der dann so, ist so ein Moment, so eine Zeitspanne drin, wo ich merke, so jetzt hat er mich komplett verloren.
Und ja, dann, ab dem Tokio-Arc.
Genau, ab dem Tokio-Arc verliert er mich.
Ja.
Und dann, wenn sie dann quasi weiterziehen, ne, dann kriegt er mich wieder sofort. So dieser Mittelteil, der ist dann so, das ist dann so diese typischen Momente, wo ich dann aufs Klo gehe, mir was zum Trinken hole oder so, wo ich einfach merke, da bin ich raus. Das ist ganz, ganz merkwürdig.
Wahrscheinlich, weil der Film sich als Art Road-Movie versteht und bis zu dem Tokio-Arc verfolgt er auch quasi diese Road-Movie-Philosophie. Und dann setzt ein sehr langer, etwas ruhiger Teil ein und dann gibt es im Endeffekt nur noch die letzte Fahrt nach Fukushima, wo dann quasi das Finale gefunden wird, was jetzt in dem Sinne kein Finale in dem Sinne ist, wie man es eigentlich normalerweise kennt, dass der Film irgendwie seinem Höhepunkt zugeht, sondern der Höhepunkt war eigentlich bei dem Tokio, bei der Tokio-Geschichte.
Ich weiß noch, wie ich damals im Kino saß und dachte so, als das dann, also Tokio-Aktion, dachte ich so, das ist der Film rum. Ja. Und plötzlich ging das noch weiter und ich dachte, was ist denn jetzt los? Okay, gut.
War bei mir auch so. Also ich habe den Film gestern Abend auch nochmal geguckt. Ja. Und nach meinen Erinnerungen her, wie ich sie an den Film hatte, war eigentlich das der Höhepunkt und danach ist der Film zu Ende gewesen. Und dann ging es auf einmal nochmal weiter und ich dachte, Moment.
Lustige Geschichte. Ich habe gestern, weil ich habe den ja auch damals nur im Kino gesehen und danach nicht nochmal, weil er mich einfach nicht so abgeholt hat. Und dann hatte ich gestern, als ich geguckt habe, hat Netflix mittendrin kurz so einen Aussetzer gehabt. So bei diesem Tokio, am Ende vom Tokio Arc irgendwie. Oder so kurz davor irgendwie. Und dann war der rum. Und dann war ich irgendwie der Meinung, da ist irgendwas übersprungen. Dann habe ich jetzt mal geguckt, hat er jetzt was übersprungen? Irgendwie habe dann nochmal geguckt, nee, das passt aber von der Zeit her. Also das war, also merkst du, also irgendwie stolpert man da immer drüber. Keine Ahnung wieso, aber wie du schon sagst, das ist, glaube ich, diese Roadmovie-Geschichte, weil ich ziehe aus diesem Tokio-Arc-Teil auch für mich nicht wirklich viel.
Nee. Also dafür, dass es eigentlich ein Finale sein könnte, ist er zu schwach. Okay, es gibt dann nachher nochmal ein richtiges Finale, was ein bisschen bombastischer ist. Aber so richtig rausgerissen hat es dann auch nicht. Es gibt zwar der schönste Moment des Films, sind zwar die letzten 5 Minuten, kann man sagen.
Das stimmt.
Aber da kommen wir dann zum späteren Zeitpunkt
zu. Deshalb, ich finde, das passt auch gerade ganz gut, dass wir so diesen Mittelteil graben, weil dann können wir nicht mal so die zwei Äußeren mal einrahmen.
Mhm.
Weil ich finde, hätten sie diesen Mittelteil weggelassen, ich glaube, dann hätte ich auch mehr Bezug zu Suzume als Charakter bekommen, wenn sie sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten. Ich fand den Anfang so ein bisschen, wenn man den so geguckt hat und dann immer wieder feststellt, dieser Mittelteil, den brauche ich irgendwie gar nicht, dann fällt einem irgendwie so auf, am Anfang, das ging mir alles zu schnell. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr so den Charakter kennenlernen, weil letzten Endes, sind wir ehrlich, das geht los und sofort rennt sie dann durch die Gegend. Ja, das ist irgendwie... Also mir fehlt da, vielleicht komme ich deshalb nicht an sie dran.
Ja, also das ist für mich auch tatsächlich der Hauptkritikpunkt des Films. Wobei es auch ganz viele tolle Momente in dem Film gibt und der hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ihr sollt nicht den Eindruck bekommen, dass er gleich von vornherein hier, wir machen alles so schlecht, aber nein, das ist ein guter Film, vorweggenommen. Aber irgendwo müssen wir jetzt einen Aufhänger finden, um über diesen Film zu reden. Und da der Film verglichen werden muss mit den vorherigen Shinkai-Filmen, fange ich damit an, was hat der Film schlechter gemacht als die beiden vorherigen Filme. Und da gebe ich dir völlig recht. Und das ist der größte Schwachpunkt des Films, das ist die Charakterbildung. Mhm. Und ganz besonders die Charakterbildung von Shota.
Ja.
Shota wird zu schnell in einen Stuhl verwandelt und wird zu schnell der Schlussstein, was das alles damit auf sich hat, da kommen wir noch später zu. Und ich verstehe Suzume nicht, wie sie innerhalb kürzester Zeit so eine tiefe emotionale Bindung zu Shota aufbaut. Also das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar.
Ja, weil das finde ich so, an der Stelle finde ich das schade, weil sie uns dann nur mit diesem, ja, dann ist es halt lieber auf den ersten Blick abspeisen. So, das ist halt das, okay, das wird direkt am Anfang, sie sieht den, boah, okay, das ist es jetzt und deshalb hat die eine Bindung zu dem.
Aber das kann ja nur der einzige Grund sein, weil Shota in der ersten Szene, wo er zu sehen ist, so mit wehenden langen Haaren.
Genau.
Sie denkt, was für ein schöner Mann. Und dann ist es um sie geschehen.
Das finde ich irgendwie ein bisschen, das finde ich so ein bisschen billig. Ich weiß nicht, so, das ist so ein, ja, das ist es jetzt halt. Das fand ich schade.
Ja.
Das ist super, super schade. Deshalb, und dann wird er in den Stuhl verwandelt, dann ist er halt irgendwie da. So.
Ja.
Ganz oft gibt es ja auch Szenen, wo er gar nichts sagen kann, weil er ist ja ein Stuhl, er darf sich ja nicht zu erkennen geben.
Er darf auch nicht mitessen,
genau,
wenn es Essen gibt. Essen gibt es ja den ganzen Film über ständig, aber im Stuhl hat man halt keine Verdauung, kein Verarbeitungssystem.
Und dann wird er immer in die Ecke gestellt so und dann, ja, du darfst jetzt auch nichts sagen, damit es nicht auffällt so und dann ist er halt immer so dabei irgendwie.
Ja.
Das ist ganz strange irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ich habe so das Gefühl, man brauchte den halt irgendwie, um diesen mythologischen Aufhänger damit aufzubauen.
Ja.
Weil das ist seine einzige Funktion, habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Damit sie da irgendwie mit in Kontakt kommt, damit sie dann quasi ihr Ding noch machen kann irgendwie. So wirkt es zumindest.
Und Suzume als Charakter ist halt die einzige Person im Film, bei der wirklich eine Wandlung stattfindet. Ja. Ne, also als sie beginnt als kleines, unbedarftes Mädchen und wird dann quasi zu einer Person, die Selbstverantwortung übernimmt, die Dinge selbst regelt und wächst wirklich an der ganzen Geschichte. Und dann natürlich das Allerwichtigste, quasi, dass sie durch die Entwicklung auch eine Vergangenheitsverarbeitung vollzieht, indem sie halt das Trauma überwindet, was sie als Kind erlitten hat.
Ich glaube auch immer so ein bisschen, das ist das, was er versuchte, uns mit diesem Tokio-Arc nochmal mitzugeben, irgendwie, dass sie da nochmal so nachreift, weil sie dann ja Aufgaben übernimmt und mithilft, so, dass sie dann irgendwie daran wächst. Aber
naja, sie muss ja quasi in diesem Tokio-Arc akzeptieren, dass Shota jetzt ein Schlussstein ist und sie muss ihn jetzt quasi als Schlussstein in der Anderswelt quasi festsetzen, damit er zukünftige Erdbeben und Naturkatastrophen verhindert.
Ja.
Und das ist quasi ein bewusstes Loslassen. Ihre Gefühle, die sie vermeintlich hat für ihn, ist sie bereit aufzugeben, indem sie akzeptiert, dass Shota ein Schlussstein ist und sie ihn damit aufgibt.
Mal ganz gefragt, hatte ich diese Szene irgendwie emotional, nimmt die dich mit?
Nein.
Mich auch nicht. Ich sitze da dann so, okay, ja, schade.
So, dann haben wir noch einen weiteren Charakter, den ich persönlich für den interessantesten Charakter halte. Und das ist Daijin.
Ja. Ja.
Daijin, der ehemalige Schlussstein, der zu einer kleinen Katze wird. Zuckersüß ist, aber jedenfalls anfangs sich als kleines, bösartiges, durchtriebenes Biest darstellt, was sich dann aber im Laufe des Films dann gerade gegen Ende hin dann doch wieder verändert, aber am Anfang hinterlässt er erstmal nicht so den allerbesten Eindruck, nachdem man zuerst gedacht hat, oh, kawaii.
Ja, aber letzten Endes, Daijin ist dann halt auch so, ist ja der Motivationsgeber dafür, dass man sich unterwegs auf den Weg macht, letzten Endes.
Ganz genau. Eigentlich ist er verantwortlich für die Entwicklung von Suzume und dass sie lernt, dass alles, was sie tut, Konsequenzen hat. Mhm. Und Daijin ist halt ein Provokateur.
Und mittendrin passiert dann ja was. Das ist so einer meiner kleineren Kritikpunkte dann. Da tritt dann ja Sa Daijin auf.
Ja.
Und das ist jedes Mal der Moment.
Das ist der zweite Schlussstein. Genau. Weil man muss dazu erklären.
Vielleicht machen wir den mythologischen Teil erstmal ganz kurz, damit wir irgendwie uns da dran aufhängen können.
Hau rein, ja.
Also letzten Endes, der Aufhänger ist ja letzten Endes, dass man ja in Suzume versucht zu erklären, warum Japan ständig von Erdbeben erschüttert wird. Weil da unterhalb des Landes ja eben dieser Wurm lebt, von der ja nicht genauer definiert wird, was das eigentlich ist. Sondern Shota sagt ja auch, der hat keinen Willen, der hat auch kein Bewusstsein irgendwie. Der ist halt einfach da.
Also es hat nichts mit der Verschiebung der Erdplatten zu tun.
Genau.
Das sollte jetzt nicht verwechseln.
Genau. Und es gibt immer aus dieser Unterwelt quasi Türen, aus denen der herauskommen kann. Das ist ja auch die Aufgabe von Shota oder von diesen Schließern. Die suchen quasi nach diesen Türen in diese Anderswelt, wie man es nennen möchte, oder in die Unterwelt. Und da, wo der Wurm halt austritt, die versuchen, die Türen dann immer zu schließen, damit er nicht raus kann. Weil wenn er rauskommt, dann legt er sich übers Land und verursacht halt die Erdbeben und dann sterben Menschen. Und das ist halt das, was Shota ja versucht zu ändern. Diese Schlusssteine sollen ja quasi diese Versiegelung halten, mhm, an der Stelle. Und die sind dann halt weg und dann gehen halt überall die Türen auf und dann kommt dieses Ding halt überall raus. Und man müssen ständig irgendwelche Türen geschlossen werden. Das ist ja so der mythologische Aufhänger von der Geschichte.
Was ich nur nicht verstanden habe, so richtig an der Stelle ist, wieso gibt es eigentlich überhaupt offene Türen? Ich meine, wenn man ständig dabei ist, Türen zu schließen, damit der Wurm nicht rauskommt, müssten ja eigentlich die Türen alle irgendwann mal verschlossen sein. Aber wieso öffnen die sich dann wieder?
Also ich hab gestern tatsächlich auf Reddit ein bisschen rumgelesen, weil die Leute ja auch, also das ist ja keine geklärte Frage. Die Leute philosophieren da ja auch immer rum wie die Blöden. Ja, und es gibt ja auch so die Theorie, dass Daijin und Sa Daijin ja quasi für Leben und Tod stehen. Und Sa Daijin ist das Leben und Daijin ist der Tod.
Also wie Ying und Yang.
Genau, wie, ja, Ying und Yang quasi. Mhm. Und dass das ja quasi auch ineinander übergeht und deshalb diese Übergänge niemals geschlossen werden, weil das immer, weil Leben und Tod auch immer eins ist und das dazugehört. Mhm. Und das eine immer quasi in das Leben oder in die Existenz des anderen eintritt.
Okay.
So, aber das sind alles Theorien.
Ja, zuerst habe ich gedacht, ja, da Daijin sich ja eher so als kleiner Böswilliger darstellt, dass er immer loszieht, einfach um Suzume und Shota zu provozieren, einfach immer Türen öffnet, durch die der Wurm kommen kann. Aber gegen Ende sagt Daijin ja, er hat ihr quasi immer den Weg gezeigt, mhm, zu den offenen Türen. Also das heißt, die Türen, ja, waren immer alle schon offen.
Ja.
Und er hat sie dahin geführt, damit sie die Türen schließen kann. Also mein Eindruck war ein anderer. Er ist verantwortlich für die offenen Türen.
Aber das passt halt total in diese Erklärung rein, dass die beiden halt für Leben und Tod stehen, weil in der asiatischen Kultur der Tod so im Buddhismus ja immer als der Motivationsgeber dient. Du weißt, dass du sterben wirst, also lebe dein Leben, mhm, und komm in Gang. Du, ja, bist nicht immer hier, wenn du was erreichen willst, wenn du irgendwie das Leben, wenn du das Leben leben willst, mach es jetzt. Mhm. So, und kommen Gang. So, deshalb würde ich diese Theorie unterstützen, dass das so ist. Dass er das damit gemeint hat.
Okay. Also hat Daijin Suzume am Ende doch wieder getäuscht und hat gesagt, er hat zwar gesagt, ich wollte dir nur zeigen, wo die offenen Türen sind, aber in Wirklichkeit hat er doch die Türen immer heimlich geöffnet.
Ja, irgendwie schon. Die Frage wird ja auch nie wirklich abschließend beantwortet. Du kannst über den Film ja 1000 Theorien spinnen. Das ist,
ja.
Er lässt ja ganz viel offen tatsächlich am Ende.
Auf jeden Fall, Daijin ist für mich wirklich der interessanteste Charakter, mhm, im ganzen Film gewesen.
Ja, das stimmt.
Durch seine Ambivalenz und ja.
Der Rest ist halt, wie du schon am Anfang sagst, ist halt Roadmovie, da kommen halt Leute rein, es gehen Leute raus. Das passt halt total da rein. Also die anderen Charaktere, die sind halt da auf dem Weg irgendwie und dann gehen sie auch wieder weg und naja, die einzige Konstante ist ja irgendwie so der Bezug von Suzume zu ihrer Mutter, die ja dann auch tot ist letzten Endes. So, das ist ja diese einzige Feste irgendwie.
Genau, das muss man ja dazu sagen, dass der Tod von Suzumes Mutter ist ja quasi passiert durch das Fukushima-Unglück, durch den Tsunami, ja, durch das Erdbeben, was damals 2011 ausgelöst worden ist, wo Suzume quasi dann die ganze Zeit auch von den ersten Bildern, die man sieht im Film, auf der Suche nach ihrer toten Mutter ist.
Ja.
Aber dann quasi von der Tante als Tochter angenommen wird. Und dann am Anfang gab es ja eine mysteriöse Gestalt, die dann plötzlich bei der jungen Suzume aufgetaucht ist, wo man zuerst dachte, ist das die Mutter? Weil Suzume auch gesagt hat, Okasa, Kasa. Mhm. Aber das war es ja dann nicht. Das stellt sich ja dann gegen Ende des Films raus. Das war ja dann jemand ganz anderes. Weiß nicht, wollen wir da jetzt schon drüber reden? Oder?
Auch können wir drüber reden, weil der Film ist alt genug. Also wir jetzt vielleicht keinen hier spoilern irgendwie. Okay.
Ja, wahrscheinlich müssen wir da keine Rücksicht drauf nehmen. Nee. Weil wir hoffen mal, dass jeder von euch den schon gesehen hat.
Deshalb. Also Barney sagt, im Endeffekt ist es selbst, ne, die sie sich da trifft.
Ja, also genau. Sie trifft sich quasi selber und nimmt sich selbst in den Arm und sie lernt, dass sie sich selber lieben kann und mit Zuversicht in die Zukunft schauen, weil auch in der Zukunft gibt es Menschen, auf die sie sich verlassen kann, Menschen, die sie lieben kann und vor allem, dass sie sich selbst vertrauen kann.
Und sie schließt mit ihrem Trauma ab, das sie als Kind erlitten hat.
Ganz genau.
Sie schließt Frieden mit ihrem inneren Kind letzten Endes. Ja.
Und das ist eigentlich der allerschönste Moment im ganzen Film und für mich eigentlich auch das Highlight.
Ja. Und der hat mich auch gekriegt.
Der hat mich auch gekriegt.
Ja, da habe ich auch noch Pippi in den Augen gehabt. Das war so, wie wir wissen, das war der Moment.
Ja, das ist halt die Frage, ob man nicht den Anfang und den Schluss wesentlich mehr hätte ausbauen können.
Genau.
Und dann zwischendrin.
Genau.
Das hätte einfach ein Kurzfilm gereicht.
Ja, genau. Das ist der Punkt. Das ist das, was ich sage. Nimm diesen Mittelteil raus. Streck die anderen beiden ein bisschen mehr, dass du mehr Bezug zu Suzume kriegst als Charakter, dass du diese Beziehung zu Shota ein bisschen mehr ausbauen kannst und dann wird das Ganze viel, viel runder.
Genau, so wie Makoto Shinkai ja auch von den Film Garden of Words gemacht hat, der nur 30, 40 Minuten ging. Mhm. Das hätte vielleicht gereicht.
Ja, es hätte definitiv gereicht, ja.
Ja.
Keine Ahnung, was sie dazu bewogen hat. Das wird einen tieferen Sinn gehabt haben irgendwie dahinter, weil ich glaube nicht, dass das einfach so eine schnuppe Idee war, das zu machen, weil dafür ist da viel zu viel Aufwand in dem Film drin.
Ja.
Aber vielleicht verstehen wir es einfach auch nicht so richtig.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Bereitschaft seitens Shinkai, sich mehr den westlichen Filmstrukturen und den Hollywood-Filmstrukturen anzupassen, die ja immer mehr dazu übergehen, dass die Handlung eigentlich auf eine Briefmarke passt.
Naja, vielleicht ist es das, keine Ahnung. Hm. Gut, dann steigen wir doch mal in unsere bekannte Bewertung ein. Wir haben 6 Kriterien, wie immer, nämlich die Umsetzung, Action, Humor, Plot, Musik und der berühmt-berüchtigte Heulsusen-Faktor. Am Ende ergänzen wir das immer nochmal durch den persönlichen Geschmack. Da stolper ich immer wieder drüber. Ich bin noch ich muss mich in diese Strukturen erst noch einfinden, merkt ihr. Aber das kriegen wir hin. Dann beginnen wir doch mit dem ersten Punkt direkt, Umsetzung. Was hast du denn dafür eine Bewertung vergeben?
Ja, bei der Umsetzung war ich sehr ambivalent, weil was der Film kann und so richtig gut kann, wie auch bei Your Name und Weathering With You, er sieht fantastisch aus. Also diese Umsetzung ist absolut 1A. Aber ich würde auch zusätzlich die Handlung mit da reinpacken und den Handlungsstrang, jetzt nicht den Plot, sondern den Handlungsstrang. Ja. Und da hat er wirklich abgelost gegen die beiden vorherigen Shinkai-Filme. Deswegen kann ich, obwohl er vom Optischen her eine 8 verdient hätte, gebe ich da nur 6.
Dem schließe ich mich sofort an. Das Ding ist, optisch ist das Ding über allem erhaben. Da braucht man nicht drüber reden. Das ist Peak-Animation, das ist Peak. Alles, egal was man da ranziehen möchte. Aber eben so das Storyboard sehe ich dann immer vor mir und denke mir so, was ist denn da passiert mittendrin? Von daher, ich bin auch nur bei 6.
Sehr schön.
Gut, die Action.
Action. Da gibt's mehr. Und die ist auch sehr gut. Also quasi immer wenn sie versuchen, die Würmer wieder zu verschließen und das Schlimmste zu verhindern, das sieht optisch schon wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Und das ist wirklich auch sehr actionreich. Daher Was Action angeht, gebe ich 7 Punkte.
Mein Gott, ich auch. Das wird heute Abend ja ein Ding. Weil ich finde halt einfach, was ich super, also genau das ist einfach genial umgesetzt. Dann auch immer dann mit der Warnung über die Handys, die losgehen, wenn die Erdbeben kommen und alles. Das ist einfach, also du bist da so mittendrin und denkst dir, boah. Und auch dann, wenn sie es dann mal quasi geschafft haben, das aufzulösen, wenn dieser Wurm dann quasi explodiert und es regnet und was dann die Farbe ist, einfach spitze. Ja, deshalb auch 7 Punkte. So, der Humor.
Shota als Stuhl ist immer für einen Lacher gut. Ne? Da gibt es halt schon lustige Situationen. Auch das Ding zwischen Daijin und Shota als Stuhl. Man muss immer sagen, als Stuhl, weil er tritt ja die seltensten als Shota tatsächlich auf. Also eigentlich würde es auch reichen, wenn man sagt, der Stuhl und Daijin, die sorgen schon für das eine oder andere Schmunzeln. Es ist jetzt kein herausragender Humor, auch kein wirklich intelligenter Humor. Das ist so, ein Humor, der dazu dient, um die Gesamtsituation ein bisschen aufzulockern. Gebe ich 5.
Ich auch. Das ist ja gut. Oh ja, ich auch. Das ist halt so dieser typische, ich nenne das immer so Rom-Com-Humor halt. Der ist halt da, damit es ein bisschen locker wird, aber eigentlich trägt er jetzt nicht wirklich was dazu bei. Das ist auch nicht so, dass sich das jemand irgendwie mal Gedanken gemacht hätte. Von daher, 5. So, der Plot.
Wenn man den Film auf den Plot runter reduziert, ist es eigentlich nur oder ausschließlich für mich die Charakterentwicklung von Suzume, der man sehr viel Spielraum gegeben hat, wobei wir ja eben schon gesagt haben, das hätte man auch in einem Kurzfilm noch knackiger auf den Punkt runterbrechen können. Aber diese Charakterentwicklung war sehr gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Daher gebe ich da 7 Punkte.
Da bin ich jetzt tatsächlich bei 6.
Okay.
Das ist aber auch nur, weil mich das, also was Suzume angeht, gebe ich dir da recht, aber einfach so, es fehlt mir eine gute Einführung für sie. Also ich komme nicht so richtig mit ihr klar als Charakter und mich reißt dieser Mittelteil einfach so raus. Das ist einfach, deshalb bin ich da nur bei 6. So, Punkt 5, die Musik.
Die Musik. Ja, gut gefallen hat mir die Hommage an Miyazaki und Kikis kleiner Lieferservice, wo sie quasi im Auto auf dem Weg nach Tokio den Titelsong von Kikis kleiner Lieferservice, Kikis Delivery Service hören. Und der Freund von Shota lauthals mitsingt. Das fand ich schon ganz niedlich. Ansonsten ist die Musik wieder von den Red Wimps, die auch für Your Name und Weathering With You die Musik gemacht haben. Aber während die Musik mich bei Your Name und Weathering With You wirklich beeindruckt hat, war sie bei Suzume einfach in erster Linie zweckdienlich und relativ normal. Da kann ich einfach nur insgesamt 5 Punkte geben.
Dem schließe ich mich an. Der Film ist musiktechnisch, da hole ich wieder mein Hans-Zimmer-Problem raus, die untermalt den Film irgendwie, damit was da ist, aber es ist nicht so wie bei Your Name oder so, dass du sagst, boah, die Musik, die trägt diesen Film auch mit und die trägt Emotionen mit und ja, also bei Your Name ist das ja wirklich, da jede Szene passt da irgendwie, wenn dann die Musik losgeht, dann bist du voll dabei. Also du erinnerst dich wenig auch an die Musik. So, ne? Von daher, 5 Punkte. So, der Heulsusenfaktor.
Ich dachte, in manchen Situationen, die haben Heulsusenfaktor-Qualität, aber dann blieb es doch zu sehr an der Oberfläche und ging dann doch nicht irgendwie tief genug, so dass die Tränen, die fließen wollten, einfach auf dem Weg versiegt sind. Aber, was wir schon angesprochen haben, in der Schlussszene, wo Suzume ihr jüngeres Selbst trifft, und sie sich selbst in den Arm nimmt. Der Moment hat mich dann wirklich gepackt und der war auch emotional sehr, sehr gut, dass ich da sagen würde, nur für diese eine Sequenz aber dann auf den ganzen Film gesehen, sind es dann doch leider nur 5.
Ja, bei mir auch 5. Gut. Es bleibt ja der persönliche Geschmack, der immer in die Bewertung aber auch irgendwie nicht einfließt, aber den wir haben, ne?
Ja.
Wie trifft er denn deinen persönlichen Geschmack?
Auch wenn wir jetzt viele Kritikpunkte am Film hatten, hat er mich doch gut unterhalten. Es gab zwar den einen Moment nach dem Tokio-Arc, der ein bisschen langatmig gewesen ist. Und wenn es kein Makoto Shinkai-Film gewesen wäre, hätte ich auch nicht ganz so hohe Ansprüche gehabt. Im Vergleich jetzt einfach zu anderen Anime-Filmen würde ich ihn sehr, sehr gut bewerten. Im Vergleich zu Shinkai-Filmen muss ich ihn ein bisschen schwächer bewerten. Wenn er vielleicht auch eine 8 verdient hätte, gebe ich nur 7.
Ich gebe tatsächlich nur 6, weil das ist ein Film, also das ist kein Film, wo ich sagen würde, wo ich abends auf die Idee kommen würde, oh Bock, könntest du wieder mal Suzume gucken. Von daher, ja, wenn man ihn dann guckt, dann hat er wieder was. So,
ja.
Aber das ist kein, also nicht wie so ein Your Name oder auch mal ein Weathering with You, wo ich sage, oh, die könnte ich mir wieder mal angucken. So, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, hole ich wieder mal raus. Man merkt das ja schon daran, ich habe ihn im Kino gesehen und habe danach nie wieder das Bedürfnis gehabt, ihn zu gucken. So, das ist irgendwie, da ist nichts geblieben. Von daher, ja, es ist ein guter Film. Für Shinkai-Verhältnisse schwach.
Genau, das ist halt das Ding, ja. Ich würde auch sagen, als Anime-Film würde ich ihm im Vergleich zu anderen Filmen vielleicht eine 8 geben. Aber für einen Shinkai-Film gebe ich ihm nur 6.
Ja.
Insofern das Mittelmaß sind dann 7.
Ja, genau. So, dann werfen wir das mal zusammen. Bei dir war die Gesamtbewertung insgesamt?
Sind eigentlich 6.
Ja, bei mir nämlich auch. Also dann sind wir...
Kommen wir auf...
6 von 8 Punkten. Gut.
Ja.
Hamosch.
Ja. Also im Großen und Ganzen eigentlich doch ein schöner Film, der auf jeden Fall sehenswert ist. Und wenn man sich für Shinkai interessiert, auch ein Muss. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken.
Ja, definitiv. Ja, und jetzt interessiert uns natürlich auch, was haltet ihr denn von Suzume? Würdet ihr in unseren Einklang, würde ich fast schon sagen, würdet ihr damit einstimmen oder sagt ihr, was erzählen die komischen Männer da im Fernsehen? Die komischen alten Männer, genau. Ja. Was ist denn das da? Was erzählen die denn da? Das ist ja das absolute Meisterwerk. Schreibt uns doch mal unten in die Kommentare rein. Mal gucken, wie andere das sehen, aber ja. Lasst es uns wissen. Ansonsten, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, würden wir uns total darüber freuen, wenn ihr uns auch einen Daumen nach oben da lassen würdet und euch vielleicht sogar zu einem Abo durchringen würdet, weil dann könnt ihr uns, die zwei alten Männer, längerfristig in dem Filmerkasten begutachten, wie die über japanische Animationsfilme sprechen.
Und während wir jetzt hier gleich die Kameras ausmachen, werden wir dann im Nachhinein noch besprechen, was wir denn das nächste Mal zeigen.
Genau, das haben wir nämlich wieder vergessen.
Genau.
Ja gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Matane und so.
Arigato, gozaimashita. Einen schönen Abend.